Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Susanne Küster-Karugia.
Frau Küster-Karugia, schön, dass Sie Zeit für Mission haben. Von wo aus sprechen Sie denn heute mit mir?
Ich spreche mit Ihnen aus dem Leipziger Missionswerk, also mitten in Leipzig sitze ich.
Sie sind vom Leipziger Missionswerk zuständig für Freiwilligenarbeit. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Ich koordiniere die Freiwilligendienste. Wir haben das Incoming-Freiwilligenprogramm und das Outgoing-Freiwilligenprogramm. Also das heißt, wir entsenden Freiwillige in unsere Partnerkirchen und wir empfangen Freiwillige aus unseren Partnerkirchen. Hauptsächlich bin ich zuständig für die Freiwilligen, die hier zu uns in unsere Trägerkirchen kommen.
Bevor wir auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen, möchte ich noch mal einen Blick in Ihre Vergangenheit werfen. Sie waren als Freiwillige in Tansania, so viel ich weiß. Erzählen Sie doch mal, warum Sie da überhaupt hingegangen sind, was Sie motiviert hat.
Also ich komme aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt, bin in Halberstadt zur Schule gegangen. Dort gab es eine Schulpartnerschaft mit Tansania. Mit 16 bin ich dann das erste Mal mit SchülerInnen und zwei Lehrerinnen nach Tansania gereist und war da total beeindruckt und habe auch Freiwillige getroffen, damals vom Berliner Missionswerk. Und da dachte ich, sowas möchte ich auch machen nach der Schule. Also das ist schon 20 Jahre her. Da gab es noch nicht so viele Organisationen wie heute. Tatsächlich gab es in meinem Umfeld nur eine kirchliche Organisation. Damals gehörte ich noch nicht mal einer Kirche an, aber ich wollte das unbedingt. Also für mich war klar, als ich zurückkam von dieser Schülerbegegnungsreise, ich will unbedingt einen Freiwilligendienst in Tansania machen und hatte das dann auch gleich meiner Familie erzählt, als ich zurück war. Also nach dem Abi gehe ich nach Tansania. Die haben mir erstmal einen Vogel gezeigt. Wir kannten niemanden, der sowas gemacht hat.
Wie lange waren Sie denn dann in Tansania?
Ich bin für ein Jahr in die Südwestdiözese der Lutherischen Kirche, also ganz südlich in einer ganz kleinen Diözese, ganz ländlich, ganz kleinen Dorf, habe ich da an einer Schule gearbeitet.
Jetzt muss ich doch noch mal fragen, wenn Sie kein Mitglied in der Kirche waren, waren Sie denn dann getauft?
Nee, war ich nicht. Und das war tatsächlich auch die große Herausforderung. Also die Entsenderorganisation war da nicht gleich dazu bereit. Heute sind wir da ja als Organisation, die Freiwillige entsenden, viel offener und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein großes Problem und ich musste mir das richtig erkämpfen. Es hieß auch, ja, wenn du dich taufen lässt, dann ist es kein Problem, aber so einfach wollte ich es mir jetzt auch nicht machen. Es hat schon noch eine ganze Weile gedauert und dann war ich in Tansania und Tansania ist auch nicht üblich, ne? Nicht irgendwie einer Religion anzugehören, aber ich war da ganz neugierig und habe mich da ganz sehr darauf eingelassen und habe mich da auch sehr wohl gefühlt im kirchlichen Kontext, auch sehr willkommen. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, aber ich habe mich seit meinem Freiwilligendienst sehr intensiv mit meinem Glauben und meiner Spiritualität auseinandergesetzt. Das war auch nicht immer einfach. Und jetzt arbeite ich bei einem Missionswerk, ist schon verrückt.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für die Menschen in Tansania sehr seltsam war, einen Menschen zu haben, der anscheinend bis zu seinem Abitur Religion überhaupt nicht vermisst hat.
Genau, aber das war ja kaum Thema, zumindest mit den meisten Menschen, mit denen ich zu tun hatte, weil die gar nicht auf die Idee kamen, dass ich gar nichts mit Kirche. Und ich habe das ja nicht vor mir hergetragen. Ne? Also ich habe jetzt nicht jedem erzählt, so übrigens, ich habe da irgendwie keine Ahnung oder ich weiß das nicht, ich weiß nicht, was ich will und wo ich herkomme und so weiter. Sondern war da eher so beobachtend und habe viel gefragt. Also der damalige Bischof der Diözese, der wusste das. Und der hat auch jede Gelegenheit genutzt, mit mir auch Gespräche zu führen. Und das war auch wirklich sehr hilfreich. Also ich würde sagen, der ist ein ziemlich wichtiger Mensch in meiner Glaubensbiografie sozusagen. Nach und nach habe ich das dann auch Menschen erzählt, die mir wichtig geworden sind. So. Aber das hat eine Weile gedauert. Die haben aber alle positiv reagiert und haben sich natürlich super gefreut, als ich mich dann letztendlich taufen lassen habe.
Man kann also sagen, dass für Sie dieses Jahr als Freiwillige nicht nur eine persönliche Entwicklung darstellt, sondern in dieser persönlichen Entwicklung eben auch Ihre Religions- und Religiositätsentwicklung ganz wichtig war.
Total. Also auch nicht unkritisch. Ne? Ich habe auch Dinge erlebt und gesehen, die ich total schräg fand und auch bis heute irgendwie besser verstehe oder gutheiße oder so. Ich habe mich halt zum ersten Mal sehr bewusst auf so eine Glaubensreise gemacht. Das war schon sehr besonders, auch für meine Familie, die das natürlich auch irgendwie mitbekommen hat, vielleicht auch manchmal ein bisschen befremdlich fand.
Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man nach einem Jahr ein völlig verändertes Kind zurückbekommt. Sie sind ja nicht nach Tansania gefahren, um sich dort auf eine Glaubensreise zu begeben, sondern Sie hatten ja den Anspruch, dort was zu tun, dort was zu verändern.
Ich hatte schon den Anspruch, nach Tansania zu gehen, um zu helfen. Tatsächlich in unserer Vorbereitung wurde uns das auch so suggeriert. Wir haben Abitur und wir sind auf jeden Fall ziemlich gut ausgebildet und teilweise besser als die LehrerInnen da vor Ort. Ich hatte zwar schon von meiner Reise auch das Gefühl, ich kann da total viel lernen. Ich war da einfach fasziniert. War nicht von der Armut oder so fasziniert, sondern einfach von den Menschen und die Offenheit, wie sie mir begegnet sind. Obwohl ich eine völlig fremde Person war, habe ich mich wirklich sehr willkommen gefühlt. Ich habe mich jetzt nicht aktiv auf eine Stelle beworben, wo ich unterrichten kann, aber es war mein Wunsch nach der Schule, irgendwann Lehramt zu studieren und Grundschullehrerin zu werden. Ich weiß noch, gleich am Anfang hatte der Schulleiter gefragt, was ich dann unterrichten kann. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe ja eigentlich keine Ausbildung, aber Geschichte-Leistungskurs gehabt und Deutsch-Leistungskurs. Deutsch war jetzt nicht so hilfreich dort, das gab es nicht als Fach, aber Geschichte. Da hat er mir gleich gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Da war ich ziemlich enttäuscht. Im Nachgang verstehe ich auch, warum er das nicht wollte. Dann habe ich letztendlich Mathematik unterrichtet. Das war nie mein Lieblingsfach. Das war auch so das einzige Mal, wo mir wirklich eine Grenze gesetzt wurde.
Wie sehen Sie das denn heute, dass jemand, der in Deutschland nichts machen dürfte, dort unterrichten darf?
Ja, das geht gar nicht, ne? Ich schäme mich da auch für, dass ich da so blauäugig rangegangen bin und das gar nicht hinterfragt habe, meine eigene Rolle. Zumindest am Anfang nicht. Also das kam dann schon nach und nach. Wir hatten dafür damals nicht wirklich Worte, ne? So einen kolonialen Rucksack, den ich da irgendwie mit mir rumgetragen habe, das habe ich überhaupt nicht vor Augen gehabt und nicht realisiert. Heute denke ich mir, das war wirklich völlig unverantwortlich. Also selbst der Mathematikunterricht, der vielleicht nochmal also anders ist als vielleicht der Geschichtsunterricht, wo ich ja wirklich gar keine Ahnung hatte, zumindest von der tansanischen Geschichte und schon gar nicht von der Kolonialgeschichte. Ich habe Noten vergeben, ich habe Arbeiten konzipiert. Und eines Tages kam ein Inspektor vom Kultusministerium und wollte in die Bücher der Lehrer gucken und wie weit sie mit dem Lehrplan sind. Und da habe ich mich so erschrocken, weil ich dachte, mir wurde das ja eigentlich gar nicht irgendwie so richtig erklärt, wie ich hier Buch zu führen habe und wie ich das alles dokumentiere, was ich dich unterrichte.
Jetzt ist die Situation ja ganz anders. Nicht nur, dass Sie zurückblickend sagen können, da war vieles ganz schlimm oder ganz falsch. Sie sind ja jetzt in der Position, wo Sie darüber mitbestimmen können, welche junge Leute von Deutschland in den Süden gehen. Aber, und das hat sich ja in den letzten Jahren auch entwickelt, dass es junge Menschen gibt, die vom Süden nach Norden kommen. Was hören Sie denn von den jungen Menschen, die vom Süden nach Norden kommen? Werden die genauso behandelt wie junge Menschen aus Deutschland, die nach Übersee gehen?
Wir erleben das natürlich anders. Die Vorbereitung ist auch eine ganz andere. Im Süd-Nord-Programm, also die Freiwilligen, die zu uns nach Deutschland kommen, da sprechen wir eigentlich immer von Empowerment, also dass wir die befähigen, sich hier gut zurechtzufinden und auch ja zum Beispiel dem Alltagsrassismus oder rassistischen Erfahrungen darauf vorbereitet zu sein und damit einen Umgang zu finden. Wir können es leider nicht verhindern. Wir versuchen, die Freiwilligen so gut es geht, darauf vorzubereiten und auch immer wieder in der Begleitung darauf Bezug zu nehmen und dass sie in uns als KoordinatorInnen auch Vertrauenspersonen sehen. In den Einsatzstellen werden sie nicht gleich so empfangen wie zum Beispiel ich damals oder auch die Freiwilligen, die heute nach Tansania gehen oder so, dass denen so viel zugetraut wird, ne? Sondern im Gegenteil, erstmal müssen die sich ganz schön beweisen und müssen zeigen, was sie können, wie schnell sie verstehen. Und sie bekommen im Laufe der Zeit auch schon viel vertrauensvolle Aufgaben übertragen, aber sie müssen sich das halt immer erstmal erarbeiten und haben eben nicht diesen Vorschuss von Vertrauen oder so.
Wenn da jetzt nochmal die Freiwilligenarbeit in Deutschland, also wo deutsche Jugendliche in freiwillige Programme gehen, werden die anders behandelt als die tansanischen oder die ausländischen Jugendlichen?
Ich vermute schon, weil da einfach nicht die Sprachbarriere zum Beispiel ist am Anfang, ne, dass denen einfach mehr zugetraut wird, gleich von Anfang an. Wenn man es einmal erklärt, hat man es ja verstanden. Wobei ich denke, dass auch das nicht immer der Fall ist. Im Süd-Nord-Programm ist es schon so, dass die Freiwilligen am Anfang zumindest eine gute Anleitung brauchen, ne, weil eben nicht alles selbstverständlich ist, weil ja auch Kommunikation anders funktioniert bei uns. Bestimmte Abläufe sich vielleicht nicht selbst erklären. Also das versuche ich immer den Einsatzstellen deutlich zu machen, bevor die Freiwillige aufnehmen. Es ist nichts irgendwie selbsterklärend. Wir verstehen manchmal durch Mimik und Gestik irgendwie das, was vielleicht nicht so passt oder dass wir es gut gemacht haben oder so, aber das können Freiwillige am Anfang vielleicht nicht so verstehen, nicht so lesen. Das ist nochmal eine andere Herausforderung für die Einsatzstellen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch schon gehört, dass die Süd-Nord-Freiwilligen oft motivierter ihre Arbeit angehen als zum Beispiel deutsche Freiwillige und dass sich deutsche Freiwillige nicht so gut unterordnen können, so wie zum Beispiel Süd-Nord-Freiwillige, die oft ja auch so geprägt sind in ihrer Herkunftsgesellschaft, dass die nicht widersprechen.
Sie sind ja jetzt aber nicht nur in der echten Betreuung von Jugendlichen nach Süden oder nach Norden zuständig, sondern Sie müssen sich ja auch um Bürokratie kümmern.
Oh ja.
Und da geht es ja zum Beispiel im Augenblick hart auf hart um die Finanzierung dieser freiwilligen Programme. Die Bundesregierung will ihren Beitrag kürzen. Dazu haben Freiwilligenorganisationen eine große Demo veranstaltet. Berichten Sie uns doch ganz kurz mal, um was es da ging.
Es gab eben diese Kürzungsansagen. Wir sind als Freiwilligendienste, also nicht nur die internationalen Freiwilligendienste, sondern auch die Inlandsdienste, die evangelischen Freiwilligendienste, aber auch nichtkirchliche Organisationen haben sich angeschlossen. Wir haben versucht, deutlich zu machen, wie wichtig Freiwilligendienste für unsere Gesellschaft sind und dass das eigentlich eine ganz große Errungenschaft ist, die wir hier in Deutschland über viele, viele Jahre ja aufgebaut haben und das ja auch recht einzigartig ist in Europa und der Welt, diese Struktur des Freiwilligendienstes. Und speziell wir mit den internationalen Freiwilligendiensten können da einfach auch von sehr guten Erfahrungen sprechen, von wirklich lebensverändernden Erfahrungen. Mein eigenes Leben spricht da ja Bände. Wir haben einfach so viele Jugendliche, für die das eine sehr, sehr große Bereicherung war. Auch die Freiwilligen, die ihren Freiwilligendienst in sozialen Einrichtungen machen, für die ist das ja auch ein ganz wichtiger, lebensverändernder Moment eigentlich, ne? Also selbst wenn sie vielleicht im Anschluss keinen sozialen Beruf erlernen, es ist trotzdem eine große Erfahrung, eben sich mal sozial zu engagieren. Ganz praktisch gesehen, ne? In Krankenhäusern, in alten Pflegeheimen oder in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Was wäre das ohne Freiwillige? Ne? Die sind ja eine ganz große Hilfe, eine ganz große Stütze. Und das haben wir versucht, deutlich zu machen. Es gab eine große Demonstration in Berlin, aber es gab auch eine Aktion vor dem Bundestag. Da sind wir den Süd-Nord-Freiwilligen gewesen und hatten die Möglichkeit, mit Abgeordneten zu sprechen. Die hatten natürlich alle nicht viel Zeit, aber sie waren immerhin da und haben sich kurz unterhalten, auch mit den Freiwilligen. Wir sind unheimlich gut politisch organisiert. Wir haben eine politische Vertretung für die Freiwilligendienste und die ist sehr aktiv. Da gibt es verschiedene Kampagnen, Aktionen. Wir hoffen, dass es nachklingt und dass es tatsächlich jetzt die Entscheidungstragenden irgendwie bewegt hat, vielleicht doch das nicht ganz zur Seite zu schieben. Das ist natürlich ein leichtes, irgendwie bei den Freiwilligendiensten zu sparen, als jetzt, und ich verstehe auch, man kann das alles nicht gegeneinander ausspielen mit gegen Kürzungen im Kindergeld oder so. Das ist ja gar nicht möglich. Und natürlich sind wir auf die Finanzierung auch sehr stark angewiesen.
Wann erwarten Sie denn, dass da eine Entscheidung kommt?
Also es sind wohl schon Entscheidungen gefallen, aber uns wurde noch nicht mitgeteilt, wie konkret die Auswirkungen sind auf die Finanzierung. Fürs nächste Jahr steht die Finanzierung, aber eben die Folgejahre sind noch nicht so richtig absehbar. Klar ist auch, dass es auf jeden Fall nicht mehr wird und das ist natürlich auch ein Problem, weil alles überall in der Welt, ne, nicht nur in Deutschland, einfach viel teurer wird, Tagungshäuser, Verpflegung, Flüge, Reisekosten. Wir müssen schon ganz schön gucken, dass wir mit den Geldern, die wir zur Verfügung haben, zurechtkommen. Die Freiwilligendienste sind sehr teuer geworden in den letzten Jahren, aber haben halt auch unheimlich an Qualität gewonnen. Die Freiwilligen werden unheimlich gut vorbereitet, sehr eng und gut begleitet und eben auch nachbereitet. Und wir versuchen auch mit den Freiwilligen im Nachgang weiter im Kontakt zu bleiben, weil dieses Netzwerk auch für die Kirchen hier vor Ort ja unheimlich wichtig ist. Menschen, die, egal wo sie dann letztendlich leben, ne, auf der Welt, ob sie dann zurück in ihre Herkunftsländer gehen, im globalen Süden oder hier in Deutschland sind oder so, sie sind einfach ein großer Schatz auch für die Ökumene, für die weltweite Kirche.
Frau Küster-Karugia, was ist denn Ihre Mission?
Ja, meine Mission ist, also ich liebe es, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Ich würde mich als gute Netzwerkerin bezeichnen und ich glaube, das ist auch so meine Mission, einfach Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, in Kontakt zu bringen, ja, dass sie sich begegnen, voneinander lernen, aneinander auch wachsen. Das ist meine Mission. Ja.
Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute, weiterhin gute Einfälle, gute Unterstützung durch andere, in dem Fall dann sogar noch durch die Bundesregierung, und dass Sie behütet bleiben. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Herzlichen Dank und alles Gute.
Die Evangelische Mission Weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.